einmal vor langer, langer Zeit ein Mädchen aus dem Norden. Eines Tages ging sie nach draußen, um Beeren zu pflücken. Doch an einer Uferböschung fiel sie ins Wasser. Schon glaubte das Mädchen zu ertrinken, da öffnete sie ihre Augen und sah sich um. Sie wusste, dass dies das Meer war. Aber es erschien wie an Land. Ein fremdes Land. Weit weg von zu Hause.
Und dann? Was ist dann passiert?
Dann traf sie den Mann mit dem toten Gesicht.
Hey, wir sind's, Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd.
Es ist mal wieder Zeit für eine Miniserie. Für eine große Geschichte zwischen den ganzen Kleinen, die wir in unserem Podcast erzählen.
Eigentlich wollten wir das gar nicht. Wir wollten Luft holen für neue, große Projekte im Herbst.
Aber dann sind wir bei Recherchen auf ein ziemlich krasses Dokument gestoßen.
Es ist ein 100 Jahre altes Tagebuch, geschrieben von einer jungen Frau. Und es erzählt die wahre Geschichte eines wirklich unglaublichen Abenteuers.
Für die Story haben wir nicht nur dieses Tagebuch übersetzt. Wir haben fast 1000 Seiten handgeschriebene, teils unveröffentlichte Berichte ausgewertet, Briefe transkribiert, kaffeebefleckte Landkarten sortiert und mit Expertinnen und Experten gesprochen.
Dann haben wir Sprecherinnen und Sprecher organisiert, Musik für diese epische Saga geschrieben und uns 2 Wochen in unserem kleinen Studio auf dem Dachboden eingeschlossen, um alles aufzunehmen.
Ich bin ein bisschen stolz.
Ich auch.
Das hier ist die Geschichte von einer großen Idee und von ihrer katastrophalen Umsetzung.
Eine Geschichte von Versprechung, von Verheißung und Ruhm und vom Scheitern.
Das hier ist die Geschichte einer Frau, die nie im Mittelpunkt stehen wollte und doch zur Heldin wird.
Dies ist die Geschichte von Ada. Sie spielt vor 100 Jahren. Und natürlich spielt sie in der Arktis.
Es wird noch lange dauern, bis ein Schiff kommt.
Es steht für sie außer Frage, dass als er auf Hilfe angewiesen ist, sie sich um ihn kümmert.
Wir waren hungrig.
Überleben tut man nur mit dem Kopf durch.
Er sagt, ich würde ihn gar nicht retten wollen.
Wenn das Schlimmste eintritt, möchte ich, dass du weißt, dass ich allein die Verantwortung für mein Ende trage.
Das heißt aber nicht, dass man ein glücklicher Mensch wird.
Das ist das schlimmste Leben, was ich je in dieser Welt gelebt habe. Gott weiß alles.
Es wird Herbst und Adas Welt ist grau und fahl. Das Meer spült die Blässe in beständigen kleinen Wellen an den Kiesstrand. Stoß um Stoß versickert das bleifarbene Wasser zwischen den Steinen. Es riecht nach Tang und Armut. Ein paar winzige Schneeflocken tanzen hoch über den Wellen durch den Wind. Die müde Sonne ist zu schwach, um sie zu schmelzen. Und so treiben sie weiter, in böigen Stößen über das Festland, vorbei an zerfallenen Schuppen und morschen Pfählen, die wie faule Zähne aus dem Schlamm ragen.
Die Flocken tanzen einen abgetretenen Pfad hinauf, der sich träge zu einer schmutzigen Straße ausweitet. Links und rechts säumen graue Holzfassaden den Weg. Ihre kleinen, dunklen Fenster starren wie leere Augen in eine längst verblasste Vergangenheit. Häuser stehen normalerweise irgendwo, aber diese tun es nicht. Sie hocken, als hätten sie sich ermüdet von den Jahren und einer wachsenden Verzweiflung, einfach in den Schlamm gesetzt und ihre abblätternde Farbe dem Wind überlassen. Die Geländer der Veranden sind verbogen, die abgeplatzten Läden hängen schief in den Angeln. Die Schneeflocken treiben an einem heruntergekommenen Saloon, an der alten Apotheke von Kelly & Co. und am einst stolzen Standard Theater vorbei. Schließlich tanzen sie traurig um ein kleines, schiefes Holzschild. Gnome steht da drauf, in verblassten, schwarzen Lettern. Und darunter, fast trotzig, 800 Einwohner.
Es gibt ein altes Sprichwort über diese winzige Stadt so weit im Norden von Alaska. Das Sprichwort ist ein bisschen zynisch und eigentlich funktioniert es nur auf Englisch. Es geht so. There is no place like Gnome. Fast wie Home, nur, naja, ihr versteht schon. Die Leute in Gnome sagen es mit einem Augenzwinkern. Wenn die Zivilisation ein großes Glas Nutella wäre, Gnome wäre der vertrocknete Rand ganz oben unterm Deckel, den man nur anrührt, wenn sonst nichts mehr übrig ist. Weil er nur noch einen Hauch wie die gute, weiche Schokolade schmeckt, die er mal war.
Gnome war nicht immer so trostlos. Einst, in der Zeit des hoffnungsvollen Aufbruchs, war Gnome die reichste Stadt in ganz Alaska. Damals strömten Weiße in Massen in den neuen Staat im Norden, schoben die Siedlung der Inupiat beiseite und verliehen der Stadt ihren Namen. Aus dem gefrorenen Boden wuchsen Hotels, Geschäfte, Bordelle und irgendwann auch die Apotheke von Kelly und Co. 13.000 Einwohner prangte stolz auf dem frisch gestrichenen Ortsschild. Doch der goldene Traum blieb nur von kurzer Dauer. Die Goldfelder versiegten schneller als der Whisky in den Saloons und nach zwei kurzen Jahren kehrte eine bittere Stille ein. Nur die Harten blieben in Gnome. Und jene, die trotz aller Bemühungen unerwünscht blieben, deren Schicksal es war, in der Vergessenheit einer Stadt zu verharren, die einst von Leben pulsierte.
Marshall Jordan steht vor dem Gefängnis und denkt nach. Es ist ein stürmischer Nachmittag im September 1921 und der Wind fegt in Böen unter den Kragen seiner Dienstjacke. Der Marshall fröstelt. Seit er das, zugegeben nicht sehr prestigeträchtige, Amt des Polizeiwachtmeisters von Gnome übernommen hat, häufen sich die Probleme. Noch immer lungern verzweifelte Goldsucher am Strand, deren mickrige Funde gerade für ein paar Bohnen zum Abendbrot und ab und zu für ein Glas billigen Schnaps reichen. Erst kürzlich gab es wieder eine Schießerei. Der Marshall spürt den Frust in der Stadt. Und Ärger kann er hier nicht gebrauchen.
Sein Blick schweift über die verfallenen, grauen Holzhäuser. Bei dem tristen Wetter sind kaum Menschen unterwegs. Links von der Main Street stapft eine kleine Gestalt mühsam die Straße entlang und biegt zögerlich in den Pfad ein. Sie wirkt jung, fast kindlich, und ihre langsamen Schritte sprechen von einer schweren Last. Die tief in die Stirn gezogene Wollmütze auf ihrem Kopf lugt aus einer abgetragenen Jacke mit zerschlissenem Fellkragen hervor. Der Marshall kneift die Augen zusammen. Ja, es ist eine von ihnen. Er spuckt in den grauen Matsch. Dann hebt er die Hand und winkt. Die Gestalt zögert. Misstrauen huscht über ihr Gesicht.
Ada ist müde. Den ganzen Tag hat sie für fremde Menschen geputzt und jetzt will sie nur noch nach Hause. Der Job ist anstrengend und das Geld reicht vorne und hinten nicht. Wenn sie kann, macht sie lieber Winterkleidung auf Bestellung. Ada ist eine ausgezeichnete Näherin, vielleicht die beste in der ganzen Stadt. Sie streicht sich ihre glatten, schwarzen Haare aus dem Gesicht und stapft den schmutzigen Weg hinunter zum Hafen. Ihre dunkelbraunen Augen blicken fest geradeaus. Da sieht sie den Wachtmeister vor dem Gefängnis stehen und winken. Ada erstarrt. Vielleicht ist sie gar nicht gemeint. Doch die Straße hinter ihr ist leer.
Marshall Jordan grinst düster, als die junge Frau auf ihn zukommt. Als sie stehen bleibt, spricht er zu ihr wie zu einem verängstigten Kind. Er erzählt von 4 Männern im Süden, die in die Stadt gekommen sind. Sie würden zu einer Expedition aufbrechen. Irgendwo nach Norden, sagt der Marshall vage. Seine müde Handbewegung deutet in Richtung des grauen Horizonts. Er schmeichelt ihr. Die Gruppe brauche noch eine Näherin, $50 im Monat. Es könne im Prinzip gar nichts schiefgehen. Adas Herz schlägt schneller. So viel verdient sie sonst in einem guten halben Jahr. Angestrengt denkt sie nach.
Okay, wir müssen hier kurz stoppen. Vielleicht ahnt ihr es schon, Ada lebt nicht wegen dem Gold in Nome oder weil ihr das Putzen von Häusern so viel Spaß macht. Ada ist hier geboren worden, genau wie ihre Eltern und die Eltern ihrer Eltern. Ihre Familie lebt seit Jahrhunderten an der Küste Alaskas.
In der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, gibt es einen Namen für Menschen wie Ada, Eskimos. So wird Ada auch in relativ vielen Tagebucheinträgen bezeichnet, die wir im Laufe dieser Geschichte noch hören werden. Eskimos gilt als problematisches Wort. Es gilt als zu pauschalisierend.
Übrigens, die korrekte Übersetzung von Eskimo ist nicht, wie uns früher immer beigebracht wurde, Rohfleischesser oder Fischfleischesser.
Nee, genau, es heißt wohl Schneeschuhflechter, ganz sicher ist man sich da aber nicht.
Trotzdem wollen wir dieses Wort außerhalb der Tagebucheinträge, also außerhalb der historischen Quellen, nicht verwenden. Wir wollen Ada nicht nur auf ihre Wurzeln reduzieren.
Weil Adas Herkunft aber eine große Rolle in unserer Geschichte spielt und spielen wird, brauchen wir eigentlich noch ein Interview mit Adas Nachfahren, um die zu fragen, was sind eigentlich Adas Wurzeln und wie kann man sie am besten, also korrekt, bezeichnen?
Es ist aber gar nicht so einfach, dort Menschen zu erreichen. Deswegen verschieben wir das Interview auf eine spätere Folge und einigen uns jetzt erstmal darauf, Ada als Angehörige der Inupiat zu bezeichnen. Als Inupiat bezeichnet man heute die Ureinwohner Alaskas.
Das Update kommt dann auf jeden Fall in den nächsten Wochen.
Wir bleiben dran.
Inupiat heißt die echten Menschen und ich finde und du findest, wir finden beide, das ist ein schöner Name für Adas Wurzeln.
Tja, und jetzt wird also einer Inupiat ein Angebot gemacht. Für viel Geld als Näherin auf eine Expedition mitzukommen, von der sie eigentlich ja nichts weiß. Sie kennt die 4 Männer aus dem Süden nicht, sie hat keine Ahnung, wo es hingehen soll, nur, dass es circa ein Jahr dauern wird.
Würdest du gehen, also an Adas Stelle?
Ich glaube, um das zu beantworten, müssen wir verstehen, unter welchen Umständen Ada und auch viele andere Inupiat in dieser Zeit in Nome leben.
Dafür haben wir mit Jasmin Löchner gesprochen. Sie ist Journalistin, Autorin und hat sich selbst intensiv mit Ada und ihrem Leben in Nome beschäftigt.
Hallo, ich bin Jasmin Löchner. Ich bin Journalistin mit Schwerpunkt Geschichte. Ich hoste und produziere seit 2020 den Podcast Her Story, in dem ich Frauengeschichte und queere Geschichte genauer beleuchte. Und aus dem Podcast ist auch mein Buch Nicht nur Heldinnen entstanden, das vergangenes Jahr erschienen ist. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf.
Also Nome war eine gesetzlose Goldgräberstadt. Da wurden Leute auf der Straße erstochen und erschossen. Also das war kein normales Stadtleben, so wie wir uns das heute vorstellen. Es ist eben auch denkbar in so einer gesetzlosen Stadt, dass sie vielleicht auch nicht immer für ihre Jobs bezahlt wurde. Ne? Das waren ja jetzt wirklich nicht alles total polierte, höfliche, tolle Männer, sondern das waren Leute, die haben sich einfach das genommen, was sie wollten. So. Also wie sollte sie in so einer Umgebung je genügend Geld verdienen? Und dann kommt diese Anzeige, dieser Aufruf, dass eben Indigene gesucht werden, um diese Expedition zu begleiten. Die Risiken dieser Expedition, die konnte sie gar nicht im Detail einschätzen. Also sie war nie weiter weg gewesen Sie kannte die Welt außerhalb von Nome und Spruce Creek, wo sie aufgewachsen war, die kannte sie überhaupt nicht. Sie kannte Erzählungen ihrer Großmutter von Eisbären, also traditionelle Erzählungen, und sie hatte auch panische Angst vor Eisbären. Aber wie sehr ihr wirklich bewusst war, welche Risiken diese Expedition im Einzelnen mit sich brachte, also ich bezweifle sehr, dass sie darüber explizit aufgeklärt wurde. Also sie hatte vor dem Unbekannten Angst, glaube ich. Und das kann man ihr, glaube ich, auch nicht verdenken.
Ich glaube, ich würde gehen. An Adas Stelle.
Echt?
Ja, in so furchtbaren Umständen. Die wird ja von der halben Stadt geächtet, hat nie genug Geld.
Aber da ist ja noch etwas anderes, was sie zurückhält, oder?
Ja, da ist eine Person, die sie eigentlich auf keinen Fall verlassen möchte.
Für die sie aber auch dringend Geld braucht.
Und jetzt ist sich Ada so unsicher, dass sie eines Abends Hilfe sucht.
Und deswegen ist sie ja zu einer Ältesten gegangen, die ihr dann sagte, auf dieser Expedition warten Gefahr und Tod auf sie. Und die hat sie gewarnt vor Messern und vor allem vor Feuer. Also vor diesen beiden Dingen sollte sie sich in Acht nehmen.
Ada ist immer noch unschlüssig. Alleine würde sie auf keinen Fall gehen, aber es sollen ja noch viele weitere Inupiat mitkommen. Köchin, Jäger und eben ganze Familien.
Und langsam muss Ada sich entscheiden. Denn das Schiff zur Weiterfahrt steht schon im Hafen bereit. Die Zeit drängt. Seit die Silver Wave in der Bucht von Nome vor Anker liegt, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Am Pier schleppen Hafenarbeiter schwere Holzkisten in den Laderaum des Schiffs. Aus den Schuppen am Kiesstrand hört man emsiges Hämmern und Sehen. Neugierige lungern an den Docks herum und versuchen, einen Blick auf die mysteriösen Arktisreisenden zu erhaschen. Es sind vier junge Männer, schneidig und mit dem Blick von Leuten, die wissen, was sie wollen. Sie kaufen Werkzeuge, Vorräte und vielleicht auch ein paar Medikamente in der alten Apotheke von Kelly & Co. Dazu ein paar Hunde und einen Holzschlitten. Doch wofür sie das alles brauchen und wo sie überhaupt hinwollen, das verraten die vier jungen Männer niemandem.
Immerhin bringen sie Geld nach Nome und sie suchen Näherin, Jäger und Köche. Die Männer werben ganze Inupiat-Familien an, um sie auf der Weiterfahrt zu begleiten. Eine trügerische Welle der Euphorie schwappt über die Stadt, wie süßer, überkochender Grießbrei. Es ist zwar kein zweiter Goldrausch, aber schon eine Sensation. Das glauben zumindest die meisten Bewohnerinnen und Bewohner. Die Nome Nugget, die älteste Zeitung im Ort, schickt ihre Reporter los, um dem Geheimnis der Arktisreisenden auf den Grund zu gehen. Wer hat sie geschickt? Wo kommt das ganze Geld her? Und was zum Teufel haben sie so weit oben im Packeis zu suchen?
Am merkwürdigsten benimmt sich der Jüngste der Gruppe. Ein schlaksiger Teenager mit hohen Wangenknochen und zerstrubbelten Haaren. Während die anderen um die Boote und um Hundefutter schachern, treibt er sich untätig in den Straßen von Nome herum und betrachtet die alten Holzhäuser mit großen Augen. Die Reporter küren ihn zum schwächsten Glied der Viererkette und schon am nächsten Nachmittag fangen sie den Strubbelkopf bei den Docks ab. Die Sturmvögel kreischen wie schlecht geölte Türen und das Wasser plätschert um die modrigen Pfähle. Die Luft schmeckt nach Salz und ein kalter Wind weht vom Meer.
Freundlich, aber bestimmt verwickeln die Reporter ihr scheues Opfer in ein Gespräch. Der junge Mann lächelt sie verlegen an und murmelt, dass sie nach Norden gehen würden. Als sie genauer nachfragen, weicht er aus. Erst schweigt er und dann erzählt er so offensichtlichen Unsinn, dass die Reporter genervt die Augen verdrehen, ihre Kragen hochschlagen und sich verärgert aus dem Staub machen. Doch so leicht geben sie nicht auf.
Es ist der Anführer der vier, der sich schließlich verhaspelt. Alan Crawford, ein großer junger Mann mit elegantem Mittelscheitel und schnittigem Schnurrbart. Vielleicht passiert es in einem der schummrigen Saloons. Am Ende sind es zwei Worte, die die kleine Stadt in Aufruhr versetzen. Wrangell Island. das wahre Ziel der Expedition. Die Neuigkeiten gehen in Nome herum wie ein Gespenst. Was haben 4 junge Männer auf dieser kargen und abgelegenen Insel zu suchen?
Kein Wunder also, dass sich nur ein einziger Kapitän gefunden hatte, der bereit war, die Reisenden nach Wrangel Island zu bringen. Gegen eine horrende Bezahlung, versteht sich, und ohne Garantie. Den 4 Männern blieb nichts anderes übrig, als das Angebot anzunehmen. Vielleicht sind sie erleichtert, die Stadt endlich zu verlassen, wo sie jetzt zunehmend offen als Verrückte bezeichnet werden. Sie schnüren die letzten Vorratskisten an Deck der Silver Wave fest. Morgen kommen die angeworbenen Inupiat an Bord und dann können sie endlich aufbrechen.
Doch am nächsten Tag ist der Hafen wie ausgestorben. Keine einzige Näherin und kein einziger Jäger stehen am Pier. Die Männer werden nervös. Ohne die Hilfe der Inupiat können sie nicht aufbrechen. Marshall Jordan hatte versprochen, so viele wie möglich anzuheuern. Und jetzt? Die 4 schauen sich ratlos an. Da taucht eine kleine braune Wollmütze auf der Straße zwischen den Häusern auf. Ihre schwarzen Haare sind ordentlich zurückgebunden und sie schleift einen Seesack mit Ausrüstung über den Kies. Ada hat sich entschieden. Sie wird mitkommen.
Okay, Ada muss also allein auf die Insel und das mit 4 Typen, die sie kaum kennt.
Ja, auf eine Expedition, von deren Zweck sie ja auch überhaupt keine Ahnung hat. Auch darüber, über diese Ahnungslosigkeit von Ada, haben wir mit Jasmin gesprochen.
Also ich stelle mir eine Frau vor, die, die hat irgendwie von dieser Expedition gehört, aber die lebt alleine in der Stadt. Ihre wichtigste Aufgabe ist eigentlich, Geld zu verdienen, so, und zu überleben in dieser Stadt. Hat sie die Zeit und die Möglichkeit, da aktiv zu recherchieren, was es mit dieser Expedition auf sich hat? So ein bisschen was hat sie vielleicht gehört, aber ich bin halt nicht auf Hinweise gestolpert, dass sie mehr wusste.
Warum zur Hölle geht Ada nicht einfach wieder? Ich meine, die steht am Pier, ihr wurde versprochen, dass andere Inupiat mitkommen und jetzt steht sie da einfach völlig alleine.
Ich glaube, in ihr steckt ein unglaubliches Pflichtbewusstsein. Sie hat zugesagt und sie hat das Gefühl, sie kann jetzt keinen Rückzieher machen. Sie hat doch versprochen, für die Leute zu nähen. Und natürlich ist da auch noch das Geld, was sie sehr dringend braucht.
Ich fand von Anfang an, diese ganze Expedition klingt wie eine konstruierte Geschichte. Ich glaube, so ehrlich muss ich sein. Und ich habe das besonders dann gemerkt, als eben bekannt wurde, dass diese Wrangel Island das Ziel der Reise ist. Da haben die Leute in Nome nämlich gesagt, da ist verflucht da.
Ja,
so, da ist was.
Wie einfach die ganze Stadt auf einmal misstrauisch wird, wie in so einem schlechten Horrorfilm, wenn 4 Leute sagen, ich gehe jetzt auf diese Burg da hinten und da sind immer so dunkle Wolken drum und niemand weiß, was da eigentlich genau passiert. So ein Vibe habe ich bekommen, als ich die Tagebücher gelesen habe. Und auch die Berichte vom Sheriff in Nome zum Beispiel.
Ja, es klingt einfach wie das Skript für so einen relativ schlechten Detektivfilm, wo so eine Stadt vor einer anderen Stadt liegt und sagt, da gehen wir auf gar keinen Fall hin, da spukt es. Ja, und so beginnt diese Geschichte. Ich meine, die Leute sind super, super ablehnend und wir haben ja eben auch schon drüber geredet, die halten diese Expeditionsreisenden offensichtlich für verrückt.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum niemand der Inupiat am Ende mitkommt, außer Ada.
Ja, das und vor allem auch, als bekannt wird, wer für diese ganze Expedition verantwortlich ist. Also der Name des Strippenziehers im Hintergrund.
Es würde in diesem Teil der Geschichte jetzt noch nichts bringen, diesen Namen zu verraten. Aber spätestens als die Leute in Nome den hören, stempeln sie die Expedition als absolut verloren ab.
Ada weiß von all dem nichts. Sie dampft schon auf dem Schiff durch das immer dichter werdende Treibeis nach Norden, auf eine mysteriöse Insel, die abgeschieden irgendwo im Polarmeer liegt und fast völlig unerforscht ist.
Und erst nach und nach wird sie erfahren, was die 4 Männer wirklich im Schilde führen und dass 2 von ihnen eine dunkle Vergangenheit haben.
September 1921, Mittwoch. Beginne mein Tagebuch heute. Alles läuft wunderbar nach Plan. Bis jetzt kein Eis gesehen. Gerl ist seekrank und ziemlich schwach. Von ihm können wir in den nächsten Tagen kaum Hilfe erwarten. Crawford hat die Insel soeben gesichtet. Werden heute Nacht ankommen.
Law Knight legt den Bleistift zur Seite und starrt aus dem kleinen Kajütenfenster der Silver Wave auf das graue, vom Wind aufgepeitschte Wasser. Seine muskulösen Arme liegen ruhig auf dem Holztisch. Nur ein nervöses Zucken in seiner linken Hand verrät, dass er seinem Tagebuch nicht die ganze Wahrheit anvertraut hat. Es ist bei Weitem nicht alles nach Plan gelaufen. Die Ausrüstung, die sie in Nome für horrendes Geld kaufen mussten, ist von schlechter Qualität und fehlerhaft. Die Hunde wirken seltsam unruhig.
Und dann ist da noch die Sache mit den Einheimischen. Bis auf die kleine, stille Näherin wollte niemand aus Nome mit auf ihre Expedition. Knight kratzt sich am Kopf. Gute Bezahlung, sichere Heimkehr, vielleicht sogar ein bisschen Ruhm. Was hat die armen Teufel dazu bewegt, so ein Angebot auszuschlagen? Liegt es am Expeditionsziel? Vielleicht hat Gerl irgendwas erzählt. Nein, das kann nicht sein. Knight wischt den Gedanken zur Seite und schluckt die aufkommende Übelkeit herunter. Es ist wirklich verdammt stürmisch da draußen.
Der Sturm tobt immer noch, als ihr Schiff in der Nacht zum 15. September vor der Insel ankert. Eine halbe Meile vor der Küste, näher will der Kapitän nicht heran. Alle Bitten und das Drängen von Crawford und Knight verhallen ungehört. Der bärtige Seemann scheint entschlossen, so schnell wie möglich wieder umzukehren und zurück ins sichere Nome zu dampfen. So müssen die fünf ihre Ausrüstung und die Vorräte auf das Beiboot verfrachten und selbst an Land bringen. Mit Anbruch des nächsten Tages wird die See ruhiger und am Abend knirscht der Kiesstrand der Insel unter den Bohlen ihres kleinen Bootes. Ada und die Männer beginnen, die Kisten auf den Stein abzuladen. Schon bald ist der Strand übersät mit Seilrollen, Zeltplan, Säcken und Holzkisten.
Die Silver Wave dampfte mit 3 Hornstößen ab und ließ uns auf der Insel zurück. Unsere Ausrüstung ist gut und die Fuchsfallen sehen vielversprechend aus. Eine Eskimo-Frau ist mit uns. Sie näht eifrig neue Kleidung und macht gute Arbeit. Ein großer Teil der Ladung, die ich in Seattle bestellt habe, ist nicht geliefert worden. Eine Kiste Pflaumen, die wir heute geöffnet haben, ist voller Maden.
Während die Männer mit dem Inspizieren der Vorräte beschäftigt sind, stapft Ada mit kleinen Schritten den Strand hinunter. Sie braucht einen Moment Zeit für sich. Alles ging so schnell. Vor 2 Wochen noch hatte sie ihr altes Leben in Nome und nie daran gedacht, dass es so abrupt enden würde. Nicht, dass sie die schlecht bezahlten Jobs als Putzfrau vermissen würde oder die abfälligen Blicke der Goldsucher, die sie immer noch für eine Prostituierte halten. Aber Ada war noch nie so weit weg von zu Hause. Knight und die anderen sind zwar nett zu ihr, aber sie spürt, dass sie nicht hierher gehört.
Der Wind frischt auf und pustet das schwarze Haar aus ihrem Gesicht. Am grauen Horizont verschwindet der letzte Mast der Silver Wave im Süden. Ihr Herz schnürt sich zusammen. Sie denkt an ihre Schwester, an die warme Hütte in Nome und an ein kleines, ausgezehrtes Gesicht. Es schwebt vor ihr, so nah, dass Ada den schwachen Atem spürt und das Rasseln in seiner kleinen Lunge hört. Sie fühlt seine zarten Finger an ihrer Hand. Tränen rinnen Ada über die Wangen und tropfen auf die Steine.
Mit nassen Augen blickt sie aufs Meer hinaus. Zu Hause ist so weit weg. Vorsichtig wischt Ada die Erinnerungen zur Seite, wie kostbares Porzellan. Sie kann jetzt nicht zurück. Und selbst wenn, wer würde für die Männer nähen? Ada hat versprochen zu bleiben und zu arbeiten. Sie wird ihr Wort halten. Der Küstenwind trocknet die Tränen auf ihren Wangen. Ada stapft den Strand hinauf. Über dem Lager der Männer weht eine blaue Flagge. Die vier stehen andächtig um den Mast.
September 1921, Sonntag. Haben einen 40 Fuß hohen Flaggenmast aufgestellt und die Union Jack gehisst. Mir scheint, es gibt Streit zwischen Maura und Gal, aber ich tue mein Bestes, um die Sache zu beruhigen. Eine kleine Gruppe sollte immer zusehen, dass keine Reibereien entstehen.
Alles in allem ist Knight zufrieden. Die ersten paar Tage auf der Insel waren anstrengend, aber mittlerweile hat die kleine Gruppe eine Routine entwickelt. Crawford sitzt an seinen geologischen Aufzeichnungen und Maura und Gal haben sich wieder vertragen. Die kleine Näherin arbeitet unermüdlich und Knight ist fast glücklich. Sie haben sogar eine kleine Hütte gebaut, aus Treibholz an die Felsen gelehnt. Und einige Erkundungszüge ins Landesinnere unternommen.
130 mal 60 Kilometer. Ihre neue Welt ist ungefähr doppelt so groß wie Mallorca und sieht von oben aus wie ein graubrauner, plattgedrückter Football. Wrangel Island ist karg, es gibt keine Bäume. Im Landesinneren erheben sich flache, schneebedeckte Berge. Eisbären und Polarfüchse streifen durch die weiten, farnbedeckten Ebenen. Im Norden flachen die Berge zu einer moosbewachsenen Tundra ab. An den südlichen Ufern ragen haushohe, schwarze Klippen in die graue See. Manchmal wachsen hier wilde Blumen zwischen den Rissen im Fels.
Das Merkwürdigste an Wrangel Island sind jedoch die dunklen Wolken, die die Insel zu jeder Jahreszeit einhüllen. Sie schotten den Ort vor der Außenwelt ab wie ein grauer Vorhang. Nur selten hat man freie Sicht auf das Meer. Die meisten Schiffe machen einen großen Bogen um das kleine Eiland. Untiefen lauern vor der Küste, scharfe Felsen und Klippen. Selbst im Sommer hält sich das Treibeis hartnäckig in den Buchten. Wrangel Island ist ein mystischer Ort. Wenn der Wind zwischen den schmalen Felsdurchgängen hindurchpfeift, hört es sich so an, als würde die Insel flüstern.
Und dann sind da noch die Ruinen bei Rogers Harbor, 10 Meilen östlich von ihrem Lagerplatz. Eine längst erloschene Feuerstelle. Zerrissene, eingedrückte Zelte, vom Schlamm und Schnee halb vergraben. 2 verrostete Dosen Pemmikan. Und 3 verwitterte Holzkreuze auf einem Hügel. Hier war schon mal eine Expedition. Und sie ist nicht gut ausgegangen. Obwohl Ada nichts davon weiß, beschleicht auch sie ein merkwürdiges Gefühl.
2. Oktober, Sonntag. Ada, die Näherin, hatte heute einen Wutanfall. Sie sagte, sie würde nie wieder zurück nach Nord kommen und noch mehr solch dummer Dinge. Jetzt näht sie wieder. Ich hoffe, das bleibt so. Gischt und Wolken, wie gestern schon.
Okay, und so gehen jetzt die ersten Tage auf Wrangell Island ins Land. Wir haben ja schon gesagt, die haben eine Hütte gebaut und langsam wird es auch kälter.
Ja, Ende September fällt der erste Schnee, im Oktober fegt ein Polarsturm über die Insel und die Temperaturen fallen das erste Mal signifikant unter Null.
Ja, und die sehen ja jetzt auch, wie sich das Treibeis langsam in die Buchten drückt, ne? Und sie dann ganz sicher über den Winter einschließen wird.
Ja. Die Männer jagen jetzt viel, schießen Robben, sogar einen Eisbären erwischen sie. Davon gibt's auch ganz viele mittlerweile auf der Insel und Ada hat furchtbare Angst vor diesen Tieren. Wirklich, ist richtig schlimm. Ihre Mom hat ihr früher mal Geschichten über Eisbären erzählt und Ada fürchtet sich unfassbar.
Ihre größte Angst sozusagen. Aber ich meine, diese Jagd ist ja gut, oder? Die sammeln jetzt Vorräte. Das Ding ist aber, bis auf Morwa, den wir später noch genauer kennenlernen werden, hat niemand von denen jemals ein Gewehr in der Hand gehabt. Und ganz ehrlich, Morwa ist ein katastrophaler Schütze.
Das heißt, die jagen am Anfang wie die Amateure und bringen sich das erst im Laufe der Zeit auf der Insel vernünftig bei. Ada näht im Licht der Öllampe in ihrer kleinen Hütte. Es sind anstrengende Tage, aber, und das glaube ich das Wichtigste in dieser Zeit kurz vorm Winter, alle sind gesund. Vor allem Crawford, ihr Expeditionsleiter, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Typ mit dem adretten Mittelscheitel und dem schnittigen Bart, der sich am Anfang in Nome verhaspelt hat.
Crawford ist das Gehirn der Gruppe und ja auch gleichzeitig so ein Ruhepol. Ne? Er plant immer wieder kleinere Erkundungstouren rund um die Insel und wenn Streit aufkommen, zwei Menschen sich anschreien, dann kommt Crawford dazwischen und schlichtet die Streits.
Und das ist so wichtig, ne? Diese Streitigkeiten zu schlichten. Knight hat es ja schon in seinem Tagebuch angedeutet, dass zwischen Mora und Gal immer mal wieder was passiert und ich glaube, Knight selber ist auch kein einfacher Typ. Den werden wir in den nächsten Folgen auch noch genauer kennenlernen.
Wir müssen an der Stelle, glaube ich, nochmal zusammen hervorheben, was Crawford bislang für ein super, super guter Leiter ist. Klar, er sich am Anfang verschnackt.
Verschnackt.
So, das kann passieren, aber wir sind auf dieser Expedition. Crawford ist der Anführer. Er ist der Streitschlichter. Er ist der wichtigste Mann an Bord bislang, zu 100%. Und erinnert mich sehr stark an Shackleton. An ja. diese Führungsqualitäten aufzutreten und zu sagen, so und so machen wir das. Ja. Auch wenn Shackleton natürlich Einbußen hatte, aber ich glaube, das kann man mal festhalten.
Ja, Crawford gibt klare Regeln vor. Er kennt sich nicht so ganz so gut in der Arktis aus, deswegen vertraut er da auch immer wieder auf Knight. Knight werden wir auch später noch ein bisschen genauer kennenlernen. Aber Crawford ist einfach eine starke Führungsfigur, die diese ganze Expedition in ihren Händen hält und führt.
Doch dann am 13. Oktober passiert ein Unglück. Vielleicht passiert es abends in der kleinen Hütte. Auf jeden Fall kommt es so unerwartet, dass Ada, Knight, Morwa und Gale einen langen Moment nur geschockt dastehen.
Denn Crawford, ihr Anführer, der gesundeste Mann der Gruppe, bekommt wie aus dem Nichts einen Anfall.
13. Oktober, Donnerstag. Crawford ist heute furchtbar bleich geworden. Stark geweitete Pupillen und verzerrte Gesichtszüge. Dann wurde er bewusstlos. Es sieht nicht gut aus.
In der nächsten Folge unserer kleinen Miniserie geht alles weiter. Dort erfahren wir dann auch, was ist passiert. Kippt Crawford wegen seiner eigenen dunklen Vergangenheit um? Hat die Insel tatsächlich etwas Mysteriöses?
Wir finden auch heraus, was das eigentliche Ziel der Expedition ist, wofür sie hergekommen sind und Kleiner Spoiler, das wird noch politisch brisant.
Und wir tauchen natürlich in die Vergangenheit der Fünf ein. Denn die wird später eine große, große Rolle spielen, auch wenn die Fünf es noch nicht merken.
Natürlich werden wir bald auch Adas eigene Tagebucheinträge hören.
Ich glaube, jetzt müssen wir einmal richtig, richtig dick Danke sagen.
Ja, denn ganz allein haben wir die Miniserie dann doch nicht produziert.
Ja, und ich glaube, das erste Dank geht raus an alle unsere Sprecherinnen und Sprecher, die an diesem Projekt beteiligt waren. Anna Lilia Stefan als Ada, Gero Wachholz als Lorne Knight, Moritz Brode als Milton Gale und Daniel Leers als Fred Maurer.
Ein dickes Dankeschön geht auch an unsere Fachleute, ohne die wir ziemlich lost gewesen wären zwischen medizinischen Fachbegriffen, alten Ortsbezeichnungen und historischen Einordnungen. Das sind Jasmin Lörchner, Jennifer Niven und Professor Dr. Hans-Christian Gunga. Auch an euch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön.
Ich glaube, da bleibt aber noch was übrig, oder?
Ja, eine Sache fehlt noch. Ich will nicht sagen, dass sie die wichtigste ist, aber sie hält diesen Podcast auf jeden Fall mittlerweile am Leben.
Ganz genau. Unsere Miniserie, wie auch der restliche Teil des Podcastes, wird ganz, ganz liebevoll unterstützt von werkzeug-garten.de. Wenn ihr nach Gartenwerkzeugen, Kochmessern, Lampen für innen oder außen sucht, dann schaut unbedingt auf werkzeug-garten.de vorbei.
Der Chef von werkzeug-garten.de ist übrigens selbst Fan. Liebe Grüße, Raphael.
Hallo.
Vielen Dank für deine Unterstützung. Klickt euch mal in die Shownotes, da haben wir den Werkzeuggarten ganz oben verlinkt.
Wenn ihr da bestellt und die Bestellung abschließt, habt ihr so ein kleines Notizenfenster. Und wenn ihr ganz gutmütig seid, könntet ihr einmal wild und fremd eingeben. Also an eine Tat, die uns unterstützen würde tatsächlich.
Ja, dann kriegen wir nämlich noch ein ganz bisschen was davon ab. Vielen Dank an alle unsere Steady-Supporter. Allen voran Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Daniel Eid,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Frederik Hanke,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Wenn ihr uns auch auf Steady unterstützen wollt und vielleicht im Abspann erwähnt werden wollt, dann schaut mal auf der Crowdfunding-Seite Steady vorbei, der zweite Link in unseren Shownotes. Da gibt's sehr viele coole Optionen.
Ganz genau, die nächste Folge kommt nächste Woche. Die Quellen für unsere Folgen findet ihr ganz unten in den Shownotes.
Und zum Abschluss, bewertet uns, wenn euch das gefallen hat. Teilt diese Miniserie mit allen, die vielleicht Interesse daran haben. Und wenn ihr irgendwen im Audio-Business kennt, zeigt dieser Person unsere Serie. Wir würden uns wahnsinnig freuen, noch mehr solche Klopper zu produzieren.
Genau so müssen wir es sagen. Tschüss, lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
Bis dann.